Bei diesem Podcast sitze ich hier nicht alleine, sondern mit Susanne von Kimmenade zusammen. Und ich stelle dich erstmal vor, Susanne, so mit ein paar Lebensdaten. Also du hast Theologie studiert, hast dann danach erstmal im Hochschulbereich gearbeitet und hast gemerkt, für dich ist es ganz wichtig, also ja, Seele, Kopf und Hand, also irgendwie miteinander zu verbinden, und hast dann nochmal nach dem Studium eine Ausbildung zur Körperbewusstseinslehrerin gemacht. Und gleichzeitig war dir auch die politische Arbeit wichtig, ja, und du hast vor allen Dingen politische Bildung für junge Immigranten in Europa gemacht, da auch einen Verein gegründet. In diesem ganzen Kontext bist du dann auch nach und nach mit der buddhistischen Lehre und Praxis in Berührung gekommen. Und sicherlich gibt es noch viel mehr zu erzählen von dieser Zeit. Und wir haben uns kennengelernt 2001. Da bist du in ein Silvester-Retreat damals gekommen, den ich geleitet habe. Und so seitdem sind wir in Verbindung. So, und warum wir diesen Podcast machen, das liegt jetzt ganz konkret daran, dass wir Mitte Dezember ein Video-Interview miteinander gestaltet haben für die Online-Community, die ich seit vor zweieinhalb Jahren gegründet habe. Und da war eben diese Frage für mich, wie ist es eigentlich, trägt diese Praxis, ja, diese Bewusstseinsarbeit und diese Transformationsarbeit, ja, also von Herz und Geist. Und wir sind da ja auf dem Weg und viele, 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 viele verschiedene Stufen, die wir da erklimmen oder auch wieder hinter uns lassen, trägt das in extremen, in existenziellen Lebensphasen, in Geschehnissen, wo wir starke Verluste erleben? Ja, ist das ein Gefäß, was uns trägt? Und wie ist das, wenn man in Kriegsgebieten lebt? Und jetzt komme ich auf das Entscheidende, nämlich, du bist vor 17 Jahren, glaube ich, ne? Oder wann bist du nach Israel gegangen?
2007.
Also du hast einen Israelin, einen jüdischen Mann, und bist nach Israel gegangen, hast einen Sohn, der jetzt 19 Jahre alt ist. Und das war eben diese Frage, wie ist das eigentlich mit der buddhistischen Praxis, trägt die? Wie würdest du heute darauf antworten? Also es ist jetzt ja noch einiges wieder geschehen, also gerade auch in eurem Land, aber auch in unserem, weltweit überhaupt, haben wir es mit vielen Krisen zu tun und gleichzeitig auch mit der Sehnsucht nach einem Wandel, für den wir gerne stehen wollen.
Wie deine Frage trägt die, ne?
Ja. Ja, wie war es jetzt in den letzten Monaten?
Ich möchte gar nicht nur, weißt du, auf mich selbst so hinbeziehen, sondern wenn ich sehe, was so bei buddhistischen Freunden, Kollegen in der Sangha, der kleineren und der größeren passiert, dann würde ich sagen, es kommt ganz darauf an, ob die trägt.
Worauf jetzt? Was würdest du sagen?
Wovon es abhängt?
Ja.
Interessant, du hast das ja eben so gesagt mit dieser Kopf-Herz-Hand-Verbindung. Und mein Eindruck ist, wenn wirklich so eine tiefe, radikale dharmische Sicht auf die Welt da ist, dass es sehr viel hilft, aber wahrscheinlich auch nicht reicht, das ist so mein Eindruck, sondern auch ein ganz tiefes Vertrauen im Herzen, also ein offenes Herz da sein muss und Vertrauen. Und ich glaube, dass ein Teil davon ja auch sowas ist wie Gnade und Geschenk, gar nicht so sehr irgendwie persönlicher Verdienst. Ne? Das sind ja, wem wir begegnet sind, was wir erleben durften, so was unser Herz
kultiviert oder ausgebildet, geprägt hat.
Und ist natürlich nicht ganz nur davon abhängig. Aber dass da so, das Dritte, glaube ich, ist, wie stark wir traumatisiert sind und wie viel Heilung da schon geschehen konnte, weißt du? wenn alte Traumas getriggert werden, ja auch bei Menschen, die Dharma praktizieren, ne? Dass dann zuerst mal wieder der Geist, der urteilt und verurteilt, an die Front kommen kann als erstes, weil die Angst so groß ist. Mhm. Ja? Mitgefühl oder eine dharmische Sichtweise gar nicht dann möglich ist, so zur Verfügung steht. Also ich denke, da hängt es von ganz vielen Faktoren ab,
ja,
ob der Dharma dann trägt.
Ja. Hast du in den letzten Monaten für dich eine existenziell bedrohliche Situation erlebt? Oder wie lebst du? Du lebst, also wenn ich nochmal sagen darf, also 12 Kilometer von der libanesischen Grenze entfernt. Mhm. Ihr seid das letzte Dorf, was nicht evakuiert wurde. Mhm. Viele sind aber trotzdem weggegangen. Mhm. Magst du da nochmal was zu erzählen, wie das im Moment sich für dich anfühlt? Bist du im Vertrauen? Hast du Angst? Empfindest du die Angst der Menschen, die um dich herum sind?
Die Angst ist ganz, ganz deutlich zu spüren, dass sie stark, stark bestimmt, so dieses, wenn wir sagen, das Feld ist bestimmt von Angst, auf jeden Fall von Angst, von Stress. Ja, und oft geht das zusammen, damit es dann überhaupt sich leben lässt mit diesem Angst und Stress, mit Abspaltung. So zu tun, als ob gar nichts wäre, weißt du, wie das Leben wieder so normal also führen zu wollen.
Ja.
Und ich denke, was das sozusagen verhindert, also beides, wirklich zu fühlen und zu durchfühlen, also sowohl wirklich Schmerz zuzulassen, das ist ja die größte Angst
ist immer, ja,
den Schmerz, die Trauer zu durchfühlen und zu durchleben und damit auch wirkliche Verbindung, sich verbunden zu fühlen.
Mhm.
Das geht ja auch zusammen. Und nur, glaube ich, wenn beides Raum bekommt, wenn wir uns beides trauen, das hat viel letztlich alles mit Vertrauen, glaube ich, auch zu tun, wenn wir uns beides trauen. Und ich sage bewusst wir. Das kann ja auch irgendwie nur auch wieder im Kollektiv geschehen. Da, wo sich getraut wird, den Schmerz zu durchfühlen, sich darin auch zu begleiten, dann kann auch wieder was Neues entstehen. Dann ja auch energiefrei, dann ist ja ein Erlebnis von Verbundenheit da und daraus entsteht Vertrauen. Das erlebe ich Gott sei Dank auch mit einigen wenigen, aber mit einigen wenigen Dharma-Freunden und daraus entstehen, Energie und Ideen. Und da ist dann auch eine Freude
auch
da, weil sich was als
Zuversicht
ja, Zuversicht nicht, dass das? Zuversicht nicht, dass es leicht werden, also nicht irgendwie Optimismus, das gar nicht. Aber die Zuversicht, dass das Leben stärker ist als alles andere. Also diese Lebendigkeit, die da ist und die Möglichkeit, oder das Leben, nicht nur die Möglichkeit, wir sehen das ja, das Leben immer wieder neu kreiert. Weißt du, sich davon auch berühren zu lassen, auch von der Natur und aus diesem Kontakt heraus miteinander, da wo Menschen auch wirklich diese Verbundenheit dann erleben, da entstehen dann Initiativen, weißt du, habe ich dir auch ein bisschen so im Vorfeld erzählt, diese Konfliktbewusstsein zum Versöhnungsbewusstsein zu kommen. Ne? Was ist die ein anderes Retreat-Idee jetzt? Ne? Was ist die.
Also neue Formate zu finden, die mit der aktuellen Verfassung der Menschen darauf resonieren kann, um Heilung möglich zu machen, um aufeinander zuzugehen, also konkret zwischen.
Ja.
Palästinensischen Bevölkerung in Israel ja auch selbst, ja, oder
ich glaube zuerst mal, das wäre schon
unter,
ja, ich glaube, das ist schon ein großer Schritt, also sowohl als auch, also die konkreten Initiativen oder Projekte, an denen wir gerade dran sind, sind auch viel wirklich zuerst mal im Innerjüdischen und ich höre das auch von palästinensischen Freundinnen und Kollegen, dass sie das auch brauchen,
Im geschützten Raum dann auch. Raum. Ne? Und Vertrauen kann ja nur entstehen, wenn du wirklich also Möglichkeitsräume schaffst, ja, wo ich mich geschützt fühle, um dann eben doch tiefer zu gehen, die Wahrheit zu sprechen, bezeugt werden will. Darf ich nochmal fragen, als ihr nach Israel gegangen seid, um dort eben zu leben, du und dein Mann, da war ja auch schon der Kleine, der Sohn war ja auch schon da.
Genau.
Dann hat dein Mann doch auch so ein Studium aufgenommen, wo es um Friedensarbeit, Versöhnungsarbeit, und da habt ihr auch einige Jahre drin gewirkt. Mhm. Ne? Das finde ich noch einen wichtigen Punkt.
Genau. Und ich kam ja aus dieser Friedensarbeit. Ne? Also das war ja zuerst mal auch was, worüber wir uns kennengelernt haben, dass er an Sicherheitspolitik interessiert war, aber eben für die israelische Regierung in Berlin gearbeitet hat. Und ich kam eben aus so einem langen Hintergrund, christliche Friedensarbeit, dann diesen Verein, den ich mitgegründet habe, für junge Immigranten in Europa. Ja. Ne? Da war ja, weißt du, ganz viel Erfahrung mit junge Immigranten, die kommen ja aus Konfliktgebieten.
Absolut, ne? Ja, genau.
Und da war ja die Erfahrung, wenn wir diese Begegnungen organisiert haben, also zwischen Serben und Kroaten, zwischen Kurden und Türken, weißt du, dann war die Erfahrung in dem Moment, wo Menschen zusammenkommen und in genau sicheren Raum, ja, eingeladen sind, ihren Schmerz zu teilen, ihre ganz persönliche Geschichte zu erzählen und sich gegenseitig zu hören, dass darüber eine Vertrauensbildung möglich ist.
Die Erfahrung hast du
gemacht. Ja, die Erfahrung habe ich gemacht. Können. Und ich denke, die ist ganz, die ist ganz wichtig. Ne? Ja. Die war ganz, ganz wichtig. Und eben auch über ein Compassionate Listening Projekt, was eben sowohl Projekte hat zwischen, also Begegnung zwischen Juden und Deutschen, da war ich auch engagiert und dann nachher eben auch zwischen Israelis und Palästinensern, also als ich dann auch umgezogen bin nach Israel.
Ja.
Eben auch diese Erfahrung zu machen, wenn wir uns für den Schmerz der anderen öffnen, dann kann Mitgefühl und Verstehen auch entstehen. Mhm. Also verstehen, welche Bedingungen zusammengespielt haben, sich dafür zu öffnen. Wir können ja gar nicht alle überblicken und sehen.
Ja, ja.
Wir und nicht, dass es da solche und hier solche Menschen gibt, weißt du? Also nicht diese Feindbilder oder in Opfer-Täter-Dynamik nur zu denken und damit identifiziert zu sein und identifiziert zu bleiben, dass das überwunden werden kann.
Ja, ja.
Und ich glaube, das hat es mir möglich gemacht, dann auch mit nach Israel zu gehen, weißt du, und da dann auch Friedensarbeit zu probieren, zu versuchen.
Genau. Ne? Das war gar nicht so einfach, ne? Oder beziehungsweise, wie viele Jahre habt ihr das gemacht?
Ja.
Also innerhalb einer.
Ja, also wir haben auf verschiedenen Ebenen gearbeitet. Der Hanan hatte dann eben auch durch unsere Begegnung ausgelöst. Also ich kam ja, wenn du so willst, mehr von der Graswurzelbewegung und eher von der Regierung, weißt du? Und die Wege, in die wir geglaubt haben, waren unterschiedlich. Und gleich also bei der ersten Verabredung
ging ja schon los.
Das Thema.
Ja.
Und dann war aber so dieses, guck mal, das finde ich jetzt ganz schön, dass mit in unserer Unterschiedlichkeit war aber eine Herzberührung, also berührt zu sein davon, dass der andere, dass jeder von uns beiden das doch tut aus denselben Werten und letztlich aus der Liebe für den Menschen.
Mhm.
Ne? Und wir in unterschiedliche Strategien bis dahin geglaubt haben. So, und das hat für uns beide zu einer Erweiterung geführt. Also für den Hanan, dass er dann eben auch bei dem Professor dann bei On politische Psychologie hat er gemacht.
In Israel dann?
Ja, aber der hat damals auch in Hamburg eben eine Ausbildungsgruppe gehabt. Und dann hat er einen Master gemacht in Friedens- und Sicherheitsarbeit und bei dem dann bei On eben gelernt, wie Gruppen zusammenzubringen. Also wie können Gespräche zwischen, der hat ja auch in dieser in der Zweier- und Dreier-Konstellation eben auch wieder Jüdisch-Deutsche und dann aber auch israelisch-jüdisch Deutsche und Palästinenser gearbeitet. Ne? Wie kann da
Also war schon eine Menge an Engagement von einem Konflikt, der ja eben nicht jetzt am 7. Oktober begonnen hat, ja, wie wir alle wissen. Und da war der eben auch auf einer Weise engagiert. Und es gibt ja auch dieses, ich sag mal, von Desmond Tutu, diese Arbeit in Südafrika, ne, nach der Apartheid, da zu versuchen, also wie bringt man die Menschen da irgendwie, dass dieses Land wieder leben kann, ja, dass die Menschen da miteinander zurechtkommen. Genau. Oder auch in Ruanda, also in Konfliktgebieten, wo Unvorstellbares passiert ist. Und das ist ja auch jetzt da im Nahost, also jetzt, wo man sich vorstellen möchte, ja Mensch, wie soll das gehen, ja? Wie geht das weiter? Also wie, ihr habt ja dann auch aufgehört mit dieser Arbeit oder jedenfalls...
Genau, also die Arbeit, die wir dann gemacht haben.
Da hat sich was verändert irgendwie, ja, ne? Da sind ja auch Erfahrungen und Einsichten, die passieren in so einem Prozess, da Menschen sitzen und der eine hat den Schmerz sozusagen, der andere auch. Also, und wie hört man sich das an und was passiert da eigentlich? Sind da Freundschaften entstanden? Also gab es auch, dass man, ich sag mal, Positives, also ich frage mal so naiv, auch was Positives mal teilt, also sich miteinander freut oder entsteht eine Nähe dann, dass man den anderen wieder als Menschen sehen kann.
Ich glaube, dass ohne das gar nicht geht. Eben. Ich glaube, das ist die Voraussetzung. Wenn sich nicht dieses Gefühl von Gemeinsamkeit und Gemeinschaft und damit auch Freude an dem Miteinander, wenn das nicht gibt, ist gar nicht möglich, gemeinsam an Konflikten zu arbeiten und irgendwie was zu bewirken. Auf jeden Fall. Wir haben dann eben 7 Jahre lang sehr intensiv politisch gearbeitet. Der Hanan eben auch, würde ich eher sagen, auf so einer politisch mittleren Ebene, ne? Also mit Organisationen, Gewerkschaften, Parteien, Communities, Leaders in Jerusalem. Und ich eben im Galilee so ein interkulturelles Netzwerk aufgebaut. Wobei jetzt interkulturell, essen zusammen jetzt mal Hummus, sondern den Schmerz, den es auf beiden Seiten gibt, die unterschiedlichen Narrativen zu hören, dazu zusammenzukommen.
Also die Geschichten erzählen können.
Die Geschichten erzählen zu können und das auch wirklich auf einer persönlichen Ebene. Also das heißt nackbar.
Ohne dass das kommentiert, bewertet oder zurückgewiesen wird.
Auf jeden Fall nicht diskutiert, aber vertieft. Also auch nicht so, ich höre mir das dann an und dann denke ich mir meinen Teil. Ne?
Ah, ja, klar.
Also das auf keinen Fall, sondern wirklich, also wir sind dann da eben in die Tiefe gegangen, wo wir gemerkt haben, es entsteht aber auch neuer Konfliktstoff. Also ich erinnere mich zum Beispiel...
Durch die Begegnung und durch das Hören und Anteil nehmen.
Und dann eben nochmal tiefer zu gehen und zu schauen, okay, also welche Werte sind jetzt bei beiden eigentlich da? Mhm. Und Wertekonflikte sind es meistens ja gar nicht. Ne? Mhm. Auch wieder die Strategie. Und dann zu sehen, wirklich zu fragen, wie kommt jemand dazu, welche Lebensgeschichte war das, die dazu bringt, an diese Strategie zu glauben. Und es war einmal sehr, sehr berührend, da hatte ich die Möglichkeit, so einen Konflikt aufzugreifen zwischen einem palästinensischen und einem jüdischen Mann aus diesem Netzwerk heraus, also die aktiv waren. Wir waren gemeinsam in dieser Kerngruppe, die verschiedene Projekte miteinander ins Leben gerufen und begleitet haben. Ja, und in dieser Vertiefungsarbeit stellte sich dann raus, die kamen beide an den Punkt, wie stark sie übernommen haben, was ihre Väter von ihnen erwarten. Da haben sich am Ende zwei weinende Männer in den Arm gelegen, die wirklich gesehen haben, wir wollten es beide, wir fühlen uns gut machen für den Vater. Vater hat uns so gesagt und der Vater hat so gesagt.
Genau, das sind ja kollektive Narrative, die da aufeinander kommen, auch Traumata.
Und natürlich sind Freundschaften, das fühlt sich wie Familie an. Also diese Menschen, und da ist dann schon, aber selbst in diesen fast familiären, Verbindung ist durch den 7. Oktober dann schon nochmal aufgebrochen, dass, und so ich das aus meiner Sicht jetzt, dass ja die gesellschaftliche Position einfach eine andere ist. Also die, also sowohl die Geschichte, die Historie, also die Nakba auf der einen Seite und die Shoah auf der anderen Seite, den 7. Oktober dann auch zwischen uns, so unterschiedlich, oder ich als Deutsche, ne, so unterschiedlich erleben lässt, aber auch wie viel Macht oder wie viel Ohnmacht, welchen Status hat ein Palästinenser, der in Israel lebt, und hat ein Jude, der in Israel lebt. Also das heißt, ein palästinensischer Arzt kann sein Mitgefühl für seine, ich sag jetzt mal, Familie in Gaza nicht zum Ausdruck bringen, ja, weil er weiß, durch einzelne Vorfälle, oder ein Lehrer auch nicht, dass er damit als sich als Hamas-Anhänger so verdächtig macht, dass er möglicherweise schon seine Stelle verliert.
Und das passiert auch?
Ja, das passiert auch. Mhm. Weil das heißt, dass da nochmal deutlich wird, dass es, wenn einer hat in der Gruppe gesagt, ja, da sind wir doch alle gleich, dass wir uns gerade gar nicht trauen zu sagen. Und ich als eine, die von außen reingekommen habe, es hat dann den Vorteil, weißt du, das sehen zu können und daran erinnern zu können.
Ja.
Du, aber ich sehe das gar nicht, dass das gleich ist. Denn du hast ja in einem jüdischen Staat einen ganz anderen Status und kannst viele Dinge sagen, die jetzt unser hier palästinensischer Freund aufgrund seines Status als Palästinenser in Israel mit anderen Rechten, und nicht nur was Rechte anbelangt, sondern aufgrund...
Beschneidung von Rechten.
Beschneidung
auch.
Von Rechten, ja, ne, sagen kann. Und das sind dann Unterschiede, die auch nochmal, weißt du, so schmerzhaft wurden, also in einem sehr freundschaftlichen Zusammenkommen von uns, und so wichtig sind, dass die benannt werden, um dann wieder miteinander sein zu können und anschließend auch zu feiern. Wir haben dann auch wieder miteinander gefeiert.
Trotzdem, das ist ja auch was, also wir erleben es ja in Deutschland so, dass es also die Haltung zu dem Konflikt in oder der Katastrophe jetzt, wenn man jetzt wirklich Gaza sich anguckt, dass das da auch, also ich sag mal, für beide Seiten Mitgefühl oder eben überhaupt zu untersuchen und versuchen, historisch oder auch von der aktuellen Situation irgendwie zu gucken, wie schätzen wir das ein und um was geht's da eigentlich und wie können wir aber auch wirklich mitfühlend sein, und was muss da auch aufhören jetzt, oder kann man, darf man also für Frieden sein, und das muss ich sagen, also das ist schon was, was für mich neu ist, darf ich für Frieden sein, wird das als unpassend gesagt, es gibt also jetzt Konflikte in der Welt, wo es unpassend ist, für Frieden zu sein, weil es irgendwie naiv scheint oder... Damals war es so, als wir uns getroffen haben, Mitte Dezember, hast du von einer Geschichte erzählt, also auf meine Frage hin, wie fühlst du dich auch bedroht oder wie ist das, wo du lebst ja mit deinem Mann in einer Juchte, in einem Dorf, und wo du da in deiner Juchte saßt, weil es eine Information gab, dass, und das war ja kurz nach dem 7. Oktober, dass israelische Männer kommen würden, euer Dorf zu überfallen. Aber vielleicht kannst du es nochmal aufnehmen.
Ja.
Und ich sag mal, warum ich das anspreche, ist, du hast erzählt, wie du da gesessen hast. Aber vielleicht erzählst du es wirklich nochmal selber, was da, weil es ist ja immer wieder neu, das jetzt zu erzählen. Ja, also fast ein halbes Jahr später. Ja. Was da passiert ist in dir und wie du dich entschieden hast, da zu bleiben, nicht wegzugehen von dem Dorf und zu sitzen und dort zu sein.
Also ich sag mal vorweg, dass es ein Fehlalarm war, aber das wusste ich natürlich damals nicht.
Niemand wusste das.
Und ich war also an dem Abend alleine in der Jurte und dann eben Anrufe von Frauen aus dem Dorf bekommen, die überwiegend das Dorf inzwischen verlassen hatten. Also in der ersten Zeit sind eigentlich nur die Männer so zurückgeblieben. Ja, also mach das Licht außen und verschließ die Türen. Aber es ist natürlich witzig, in der Jurte, da kommt es ja ganz leicht rein, stell wenigstens Stuhl unter die Türklinke. Also die Angst war ganz, ganz groß unter den Frauen.
Kann man ja auch nachvollziehen,
auf jeden Fall.
Also es ist Kriegsgebiet. Man muss jetzt auch nochmal, du hörst die die Geräusche,
die Flieger, die Explosion, die ganze ja. Zeit.
Das muss man sich,
die Sirenen, also man muss sich da so reinfühlen. Weil es einen Bombenalarm gibt in der Nähe. Ja. Brände und einmal Feuer, was eben, der Feuergeruch, der dann zu uns kam. So, und insofern war das durchaus, ich sag mal, glaubwürdig, dass jetzt Hezbollah, die sollte irgendwie von oben, es waren also so Flugkörper entdeckt worden, die über unserem Dorf so, dass die da, weiß ich nicht, mit Fallschirm runterspringen oder
ja,
was da, ne, so die Möglichkeit, die wurde gesehen. Da kommt Angst, das ist überhaupt keine Frage. Da kommt ja, Angst und die Frage, ja, was mache ich denn jetzt? Mache ich, okay, mach ich jetzt Licht aus? Was mache ich denn? Was mache ich denn jetzt in dieser Zeit? Ja? Und schon natürlich auch eine Fantasie. Mhm. Also was täte ich denn, wenn die jetzt zu mir hier reinkämen? Mhm. Ja, dadurch, dass die Ereignisse vom 7. Oktober ja inzwischen auch öffentlich waren. Ja. Also durchaus kamen dann da Bilder, was da passieren könnte. Und ich, Silva, die Erinnerung ist ja immer was. Es verändert sich ja auch in der Erinnerung.
Ja.
Aber ich meine so zu wissen, was so stark war, diese Frage, na und wenn das passiert, weißt du, wie will ich denn sein? In welchem Zustand will ich denn sein?
Also in welchem Bewusstseinszustand oder Herzzustand?
Ja,
oder
darum geht es. Ja. Also nicht, ob ich hier sitze oder was ich da jetzt tue. Das war das die erste Frage, wo gehe ich denn jetzt hin und was tue ich denn jetzt? Aber in welchem Bewusstseinszustand will ich denn sein? Und ich glaube, das ist ja was so durch diese ganzen vielen Jahre mit dem buddhistischen Dharma der Geist da doch dann klar blicken kann. Ich möchte nicht in Angst und auch nicht in Hass sein. Und diese Klarheit, das so sagen, zu wissen, dass das nur Leiden bringt, denn, weißt du, diese Wellen ja weiter ins Feld schickt von Angst und Hass, das kann also nicht gut sein.
Es kam
und
so spontan auf, dass du dich selber gefragt hast, sag Mama, wie will ich hier, wenn ich jetzt umkäme, du hast also wirklich dir vorgestellt, es könnte passieren.
Ja, das ist, dass die da bei mir dann reinkommen und so Jorten liegt schön einsam.
Wie möchte ich dann sterben im Grunde, wenn es so sein soll? Ne?
Und nicht nur ich also für mich sterben, enorm, sondern also, welche Wellen hinterlassen.
Ja.
Ich glaube schon, dass es, weißt du, du hinterlässt dem, ja auch
genau,
was. Und dir geht ja auch was aus. So, also ich denke, das war stark. Und das andere, das ist so, das ist,
also
so ist
die Frage
Geist,
überhaupt aufkam. Ne? Ich finde das schon, dass diese Frage eben aufkam. Mhm. Ne?
Ja, und die ist dann ja nicht, die kommt nicht in dem Moment, glaube ich, zum ersten Mal auf.
Richtig.
Das ist wichtig, glaube ich. Ne? Da gibt es dann eine lange Geschichte, glaube ich. Ne? Hat ja jeder von uns so eine Biografie, diese Frage zu stellen.
Mhm.
Wozu lebe ich denn? Wozu bin ich denn hier?
Mhm. Hast du auch an deinen Sohn gedacht?
Ja, und das war das andere, ne? Das war das andere.
Und an deinen Mann oder an...
Also ich hab insofern an meinen Sohn gedacht, dass ich mir dann diese Männer ja vorgestellt habe und gedacht habe, das müssen auch junge Männer sein.
Mhm. Dein Sohn ist jetzt wie
19. Ne? Und weißt du, das in... Ich glaube, das ist ja auch was wir im Dharma, das Dharma so stark lernen, Kontext und Geschichte mitzusehen. Die kommen ja nicht aus dem Nichts. Ne, da ist ja, das sind ja Menschen sehr wahrscheinlich auch, die höchst traumatisiert sind, die keine Zukunft sehen, die reagieren deswegen aus ihrem Traumatisieren heraus, mit Wut und Hass eben dann auch reagieren und eben dann Angebote gemacht werden, wie sie das, ne, mit ihrer ganzen Energie, die denn da ist, das sehe ich ja bei meinem 19-jährigen Sohn, die denn da ist, wohin sie das lenken können. In dem Glauben dafür, was für die Befreiung ihres Volkes zu tun.
Also im Gedanken an deinen Sohn, du da in der Juchte sitzend, mit der Vorstellung oder Wahrscheinlichkeit, dass so ein Überfall kommt, hast du dann auch junge Männer als solches wahrgenommen oder gesehen und gerade die Hamas und Hezbollah, was da für ein Hintergrund sein muss, dass sie zu solchen Taten fähig sind.
Richtig. Oder den Hintergrund, ja, glaube ich.
Also eine Form von Empathie, würde ich sagen. Oder ist das Empathie? Ist es?
Ich würde zuerst mal sagen, Wissen. Es hat auch was mit Wissen zu tun. Okay. Historischem Wissen und politischem Wissen.
Genau.
Ja, dass das ja nicht aus dem Nichts heraus passiert. Das ist das eine.
Mhm.
Und das andere ist, in diesen Menschen eben diese Menschen zu sehen, weißt du? Und zu denken auch und zu wissen, dass wir ja werden, die wir sind, durch so viele Bedingungen, eben durch all das, was wir da wissen, was die dazu bringen. Mhm. Wäre mein Sohn da geboren, wäre er jetzt vielleicht dort. Also, weißt du, da nicht den Fremden zu sehen, sondern den Menschen, den Sohn einer anderen Mutter, die, ob du jetzt sagst, aus Zufall, aus Karma, warum auch immer, dort, weißt du, diesen Sohn geboren habe und ich hier. Und das hat, weißt du, dann habe ich hinter diesen wütenden, vielleicht hasserfüllten Männern, habe ich diese Söhne gesehen, die nicht besser wissen gerade, die es nicht besser wissen, die wie in so einer Trance sind und die dann mein Mitgefühl erwecken. Mhm. Ja.
Krieg das mit, das ist wirklich, dass du das so lebst auch und dass das tatsächlich auch passiert in dir. Das war nun für viele auch kaum zu glauben, sage ich mal. Es ist ja auch, wenn wir so Geschichten hören von Vergebung, Versöhnung, von Menschen, denen viel Leid angetan wurde, die dann auch, es sind ja auch einige von den Frauen, die da ihre Kinder verloren haben, die sagen, ich möchte nicht, dass jetzt in Gaza eine Frau ihr Kind verliert, weil ich meins verloren habe. Ich möchte nicht, dass eine weitere Mutter auf dieser Welt diesen Schmerz, das wird meinen Schmerz nicht kleiner machen, Das ist ja ein ganz anderes Erleben. Aber in so einer Extremsituation, in der du warst, dass das dann aufkommt, du sagst ja schon, das hat ja auch Geschichte. Das ist jetzt nicht, dass man plötzlich das hat, sondern was hast du damit gemeint? Das hat Geschichte oder in deiner Geschichte?
Ja. Also ich weiß, was mich sehr berührt hat, ich glaube, ich war da 13, vielleicht 14, bin ja am Niederrhein groß geworden und damals hat Mutter Teresa so eine Reise gemacht, also auch um Gelder zu sammeln für ihre Projekte.
Aha.
Und dann habe ich sie so ziemlich nah, also ein bisschen weiter weg als
du. Also du warst da bei einer Veranstaltung?
Ja, genau, da bin ich dann hingefahren. So mit der, ich war ja in der christlichen Jugend, die dann ja auch schon, weißt du, damals engagiert war. Also es gab dann die Älteren, die für den samstags für den Frieden in der Fußgängerzone geschwiegen haben und wir haben Altpapier zusammengesammelt, weißt du?
Ja, das ist ja auch so ein Alter, wo man so auch so wach wird auf eine Art und Weise und sieht, wow.
Also. Ja, und mit den Leuten bin ich also jetzt zu Mutter Teresa da in die Kirche gefahren und war dann so ziemlich nah dran und habe dann so diese kleine Frau, die also so eine Güte ausstrahlt und Freude ausstrahlt, erlebt, dass sie in mir so ein Wunsch, weißt du, so eine ganz große Sehnsucht und auch irgendwie so eine Entschiedenheit da, glaube ich, gebildet hat, so wenn das Leben, weißt du, sich nicht dafür gibt, so Leiden zu vermindern in der Welt und die Freude nicht daraus kommt, dass das möglich ist zu heilen, dann kommt so wie das Leben, so dieses Lebensgeschenk, was wir da bekommen haben, so ein bisschen vertan vor, weißt du, es kann doch nicht, weißt du, es geht doch nicht darum, denn es war in dem Moment so klar, tief drin war das dann klar, dass es nicht um Vergnügen oder meine Ziele oder meinen Willen oder ich weiß nicht was.
Mhm. Würdest du sagen, das war sowas wie eine Inspiration, also wo das dich so richtig erfasst hat, als 13-jähriges Mädchen und hast du darüber gesprochen mit den anderen oder war das sowas ganz so mit dir? Oder
kannst du gute das Frage. Ich kann mich gar nicht erinnern, mit wem ich darüber gesprochen habe. Ich weiß nur, dass solche Erfahrungen im Leben wiederholt haben.
Ja.
Und dass eigentlich immer auch dieses Unverständnis dann auch gab.
Ja.
Also ich weiß noch, damals in der Familie gesagt wurde, boah, Susanne, die gibt ihr ganzes Taschengeld jetzt immer ab. Und bestimmte Sachen.
Arme der, oder
ja, genau. Ja. Also wenn wir der jetzt mit 18 ja. Familienschmuck geben, dann wird er ja sofort, weißt du, wird er ja sofort in, ja. in Geld umgesetzt, um das dann an die Armen zu schicken.
Ja.
Ja.
Ja, ich kann
also solche Dinge haben sich ja, im Leben wiederholt.
Genau. Ne? Mhm.
Später dann, also so bin ich zu dieser Migrantenarbeit gekommen, ne? Dass ich nach dem Theologiestudium ja.
Also da ist so, was ich höre, ja, ist, bitte. Da ist so ein roter Faden auch ja. in deiner Lebensgeschichte. Da, wo du, ja, ich sag mal, so einen neuen Wert siehst in deinem Menschsein, mhm. ja, also wozu bin ich hier eigentlich auf ja. der Welt? Das ist ja eine Frage, ja. wozu bin ich da, ja? Mhm. Also, da haben wir viele Antworten. Es mhm. gibt tausend Antworten, mhm. ja. Und trotzdem gibt es ja dann so nach und nach eine Essenz und es mhm. gibt eben etwas, wo man so richtig so ins Herz getroffen mhm. wird, wo man, ja. oder als ganzer Mensch, mhm. wo du weißt, ja, da geht's lang, ja. ich gehe jetzt dahin ja. und lasse das oder ich mhm. werde jetzt Theologin mhm. oder eben bei mir, ich gehe ins Reisebüro. Mhm. ja, genau, ja. mit der gleichen Leidenschaft.
Ja.
Ja, und dann eben zu sehen, da folgt was draus, mhm. ja, das ja. prägt dich, das verändert etwas, mhm. ja. Gab es auch, also ich habe zum Beispiel, für mich waren bestimmte Bücher,
mhm.
also wirklich würde ich heute sagen, wenn ich zurückblicke auf mein mhm. Leben, total lebensprägend, mhm. ja, ohne dass ich das gewollt oder so, aber wenn ich mhm. das jetzt mal verfolge, ja. Bei mhm. mir war es eben John Gebser, mhm. Carlos Castaneda ja. in meiner Jugendzeit ja. und ja, also hast du da auch irgendwie, dass ja. du sagst, doch, ja. da gibt es so noch gibt mehr es. So Tropfen
ja.
der Inspiration, die ja. wichtig waren,
ja.
sodass mhm. dieser Moment mhm. eben auch ganz natürlich ja. aufkam.
Also wenn du nach einem Buch fragst, dann würde ich sagen, zu meinem 25. Geburtstag, weiß ich ganz genau,
ja.
habe ich von einem Mitstudenten das Tagebuch von Etty Hillesum geschenkt bekommen. Das denkende Herz, so ist es ja in der deutschen Übersetzung, damals erschienen. Das war dann noch ziemlich, glaube ich, neu so auf dem Markt. Und das habe ich damals gelesen und ich habe das immer mal wieder gelesen.
Mhm.
Und auch in den letzten Jahren immer mal wieder gelesen. Also das ist ja, das muss ich ja kurz sagen, ne?
Mhm. Erzähl
also
mal
eine holländische Jüdin, die eben damals auch Mitte 20 war, während des Holocaust. In Amsterdam gelebt hat und auch nach Westerbork gekommen ist, auch letztlich in Auschwitz vergast worden ist und während dieser ganzen Zeit tiefe innere Arbeit gemacht mhm. hat, daran nicht ja. in den Hass zu gehen, nicht in den ja. Hass zu gehen.
Sehr, sehr beeindruckend.
Wirklich sehr, sehr auch beeindruckend. Und aus ihrem Mitgefühl heraus auch zu handeln. Also mhm. sie war dann so. Genau, daher wurde der Titel dann genommen im Deutschen. So, sie wurde bezeichnet als das denkende Herz
mhm.
in dem Frauen, in dieser Frauenzelle, in der sie genau. war, ne, weil sie mitfühlend war mit den anderen Frauen.
Mhm.
Und ihren, also es war jetzt nicht so sehr ein persönlicher Gott oder sowas. Sie war eigentlich keine gläubige Jüdin. Aber dieses, was sie der Praktik, wie heißt es, für praktische Gründe dann als Gott bezeichnet, weißt du, dieses große Lebensgeheimnis, ja. dass sie das bis zum Schluss eben als ein Wunder empfinden konnte
mhm.
oder Dankbarkeit fühlen konnte, ja. auf dieser Erde auch zu stehen und diesen Himmel über sich gespannt
Situation,
zu fühlen.
Ja, muss man sich, ja.
Oder was Blühendes zu sehen, also diese Schönheit des Lebens mhm. zu sehen. Und ich glaube, das gehört zusammen. Ich glaube, es geht gar nicht anders.
Mhm.
Genau. Dieses, denn was, das bringt ja raus aus so einer Ich hier, weißt mhm. du? Das ist ja nicht dieses Begrenzte, da begrenzt zu sein, noch nicht mal wir Menschen. Das ist wirklich in so einem
mhm.
so einem das nennen göttliche oder kosmische, wahnsinniges Wort, weiß ich nicht, ob es passt, aber so kreative Lebensenergie zu sehen und da wie aus den Augen des Lebens immer wieder aufs Leben zu schauen. Und dann kann es eigentlich nur Liebe geben und keinen Hass.
Ja.
Also was ich so verstehe, ist, dass man im Grunde das Ganze sehen, zu sehen lernen, ja. Also, dass man nicht zurückschreckt vor dem, was an Konflikten, an Grausamkeit auf der Welt ist, ja, das genauso zu bezeugen und aber sich da nicht drin zu verlieren, sondern im Grunde zu sehen, es gibt ausreichend Schönheit, die beschützt, gepflegt werden will. Ne? Ich denke immer an diesen Fotografen Salvato, der eben erst in den Kriegsgebieten Zeugnis abgelegt hat und auch verändern wollte, ja, Kriegsgebiete, wo Menschen ausgebeutet wurden in Südamerika und also wahnsinnig beigetragen hat durch seine Fotografie und dann eben in Ruanda, als er da fotografieren musste, zusammengebrochen ist und nicht mehr konnte, nach Hause gefahren ist und erstmal gucken musste, wie er wieder zu sich kommt. Und er hatte eine Frau, die sein Werk begleitet hat und dann eben die Frau sagte, und die haben erstmal Bäume gepflanzt, ja, auf so einem kargen Grundstück, also was ein großes Grundstück, was die haben da in Argentinien, glaube ich. Und dann ist er eben, hat sie gesagt, so, und jetzt gehst du wieder los mit deiner Kamera und fotografierst, was beschützt werden will, was gepflegt werden will, die Schönheit der Erde. Also nochmal so die andere Seite. Und wenn man ihn jetzt als Mensch sieht, also Wim Wenders hat einen Film über ihn gemacht, dann siehst du eben, ich glaube, dass die Größe dieses Mannes ausmacht, dass er beide Seiten eben gesehen hat und auch was das, und dass wir alle beides brauchen. Also ein Geist und ein Herz, was tatsächlich so weit und so groß ist, ja. Und das ist ja, was vielleicht ja für viele kaum zu glauben ist, dass das möglich ist. Dass du bezeugen kannst, den Schmerz, was du beschreibst jetzt von deiner Arbeit. Na, also sowohl in Deutschland jetzt mit Menschen, jungen Menschen, also die mit der Migration, na, als auch Menschen jetzt da in Israel an verschiedenen Zeiten, Zusammenkünften, Vereinen, also was ich höre, du hast ja verschiedenste Institutionen mitgegründet, bewirkt und arbeitest bis dort in dieser Weise in Israel, richtig?
Du, das Letzte finde ich ganz wichtig, was du sagst. Das ist in Vereinen, das ist mit anderen gemeinsam. Das ist ja gar nicht das, dieses Verhaftetsein an dieses Ich, weißt du, so zu denken, ich allein könnte irgendwas machen, gar nicht. Wir brauchen so sehr
dass du mit anderen zusammen
diese Verbundenheit und, diese Verbundenheit aus der Einsamkeit heraus ist ganz, ganz schwierig irgendwas, glaube ich, weil dann
und wie kommt man aus der Einsamkeit raus, also wenn du das jetzt schon ansprichst, also wenn ein Mensch,
ich glaube wirklich, Verbündete zu suchen. Ich meine,
also man muss einen Schritt tun, ne?
Ja,
Schritt,
ich meine das wirklich Schritt so im Dorf, war das wirklich so zu schauen, wo gibt es denn welche, die auch diesen Krieg nicht wollen, die auch für den Frieden sind, also wirklich zu suchen, gibt es da noch jemand, der sich auch irgendwo vielleicht vorsichtig in die Richtung geäußert hat, denn ich glaube, wir brauchen das wirklich einander. Und nur aus diesen, weißt du, auch Menschen zu haben, die mit dir in der Resonanz sind, so erlebe ich das, entsteht dann so ein Feld, in dem dann ja auch Freude, weißt du, und Freude und Harmonie und eine Beruhigung, die dann da ist, und aus der heraus kann dann wirklich was Kreatives Neues entstehen.
Das schon.
Dieses kreative Neue kann nicht entstehen aus diesem Ich alleine denke, dann aus dem Denken verlängern wir nur, was wir schon kennen. Und dieses Neue entsteht aus der Verbundenheit.
Nochmal zurück jetzt zu der Nacht, war das Abend, Nacht in der Juchte, Abend, ja, wo du dieses Mitgefühl für die jungen Männer aufgebracht hast. Und so, wir kommen so langsam zum Ende, aber weil du an deinen Sohn gedacht hast Und wie ich weiß, dein Sohn ist 19 und das heißt, der muss zum Militär. Und nun will dieser junge Mann unbedingt in diese Ausbildung rein, wo er hart drangenommen wird, so wie ich das verstehe, und zum Kämpfer ausgebildet wird. So heißt das auch, zum Kämpfer ausbilden.
Genau. Ja, so heißt das.
Und damals hast du sehr beeindruckt, weil du mit ihm gesprochen hast und was eben in Israel ist. Er braucht die Unterschrift von...
Er braucht die Unterschrift beider Eltern, da er der einzige Sohn ist. Außer ein Einzelkind, aber ich glaube, das trifft auf... Ups, jetzt bin ich gar nicht sicher, gerade auf, ob das Einzelkinder oder der einzige Sohn ist. Das weiß ich gerade nicht. Ne? Aber auf jeden Fall trifft es auf uns zu. Und da bin ich in echten Wertekonflikt gekommen, kann ich sagen. Denn ich würde ja dem, damit dem Staat unterschreiben, dass ich einverstanden bin. Ich gebe mein Einverständnis zum Kampf, zum bewaffneten Kampf. Und ich bin nicht einverstanden. Denn Verteidigung ist in meinen Augen was anderes als... also sich schützen und verteidigen ist in meinen Augen was anderes als... bewaffneter Kampf, da gibt es einen Unterschied. Und sicherlich nicht mit diesem Krieg, der da gerade geführt wird, den ich nicht für legitim halte, so wie der geführt wird.
Und dieses Gespräch und vor einem halben Jahr oder wann
also
war
das? Also diese Gespräche haben sich genau gezogen und sind wirklich sehr in die Tiefe gegangen. Ja. Und auf der anderen Seite ist mir wichtig, zu sagen, wenn ich sage Dilemma, also auf der anderen Seite, meinem Sohn wirklich die Freiheit zu lassen, seinen Weg zu gehen. Also nicht, auch da, weißt du, nicht dieses Ich mit meinen Werten da zu verlängern jetzt in den Sohn hinein.
Wobei beim letzten Mal hast du, glaube ich, sehr beeindruckt damit, dass du gesagt hast, Sohn, ja, ich verstehe dich, dass das dein Wunsch ist, meiner ist ein anderer und ich bitte dich auch, mich zu verstehen. Ja. Also wir stehen hier voreinander und brauchen den Diskurs und den Dialog miteinander. Wir sind da an verschiedenen Ecken und das war, glaube ich, sehr beeindruckend für viele Mütter und Väter, die eben erstmal versucht hätten, den Sohn auf ihre Seite zu bringen oder zu sagen, das geht gar nicht.
Ich glaube, die Gespräche zwischen uns haben sich nur vertiefen können, dadurch, dass wir ehrlich interessiert daran sind, den anderen zu hören und zu verstehen und mitfühlen zu können. Und ich fühle mich von meinem Sohn gesehen und gefühlt. Und ich glaube, ich tue das auch.
Glaube ich, was unglaublich Schönes.
Und, und ich habe unterschrieben.
Du hast unterschrieben
jetzt. Also ich habe ja jetzt unterschrieben.
Wann hast du unterschrieben?
Vor vielleicht 2 Wochen habe ich unterschrieben.
Dass er will richtig in diese Kämpfereinheit.
Und schon schweren Herzens, ganz klar schweren Herzens. Aber ich habe gemerkt, ihn auch, weißt du, gehen zu lassen, ist für mich wichtiger, als meine Werte
auf ihn zu übertragen oder
auf ihn zu übertragen oder sagen zu können, ich unterschreibe nichts, wo ich nicht hinterstehe. Also da nicht, weißt du, beim letzten würde ich sagen, ideologisch zu werden. Und was, ich habe ihm aber allerdings dazu gesagt, und das weiß er ja, aber hat er gesagt, Mama, aber das weiß ich doch. Das heißt nicht, dass ich irgendwas an meiner Meinung verändert habe oder an meinem, was für mich war. Dann hat er gesagt, Mama, aber das weiß ich doch. Und ich entlasse dich jetzt wirklich auf deinen Weg. Aber das heißt ja natürlich nicht, auch wenn ich dich entlasse, heißt das ja nicht, dass da weniger Liebe ist. Und dann hat er ja gesagt, Mama, im Gegenteil, ich spüre, wie sehr du mich liebst, weil du mich so siehst.
Weil du ihn gehen lässt und
weil ich seinen Weg...
Aber es ist ja jetzt, sagen wir mal, ich stelle mir vor, dass ja dieser Wunsch, also dass er nicht in die Kämpfer aus Bildung geht, dass du ihn schützen willst, ja, das, also ich meine, es ist ja nun kritisch, also kann ja eingesetzt werden, je nachdem, also ich meine, das ist ein Konfliktgebiet, was sich nicht beruhigen wird oder erstmal nicht so schnell, das ist ja, und dann zu sagen, mein Kind Also ich möchte der vielleicht im jugendlichen Leichtsinn jetzt da so seine Kraft und ich war, also hast ja gesagt, die Ausbildung wäre so spannend für die jungen Männer, ne? Sich da also körperlich zu beweisen und durch so ein Training durch und so. Also kann ich schon gut verstehen, dass ein Mutterherz auch in diese Richtung fühlt, ja, irgendwie schützen zu wollen und nicht jetzt so ein Ego-Ding jetzt ist, ja, die Mutter will sich durchsetzen.
Du, das habe ich mich sogar gefragt, ob das ein Wert ist, der höher stehen muss, das Leben zu schützen. Das war, glaube ich, gut, dass du das sagst. Das war mein tiefster Konflikt, den ich meinen Mann auch immer wieder gefragt habe oder Freunde gefragt habe. Aber wenn ich hier die Möglichkeit habe, Leben zu schützen, ist es dann nicht noch höher. Aber muss man ja auch ganz ehrlich sagen, das ist dann das Leben meines Sohnes zu schützen. Das ist ja nicht...
Also jetzt hast du unterschrieben und du hast sogar, es gibt noch, du hast ihm gesagt, also da gibt es noch einen Moment, wo er, also wo du sagst, wenn er dich bittet, diese Unterschrift zurückzunehmen.
Genau, kann ich das bis zum Tag seines oder bis vor dem Tag seines Einzuges tun.
Ja.
Das Interessante ist ja, dass er jetzt eben auch dazu steht, dass ihn das auch ängstigt, dass er auch... durchaus sieht, dass es vielleicht Sinnvolleres gibt, als zu kämpfen. Also insofern geht der Prozess weiter und darüber bin ich froh. Also dass diese Entscheidung, die ich dann getroffen habe, doch zu unterschreiben, ihm einen Prozess wirklich ermöglicht. Also das ist schön jetzt sehen zu können. Ja. Ja, er kann jetzt wirklich seinen Weg gehen und da auch... Ja. zu vertrauen, dass er seinen Weg geht, überhaupt den Menschen zu vertrauen, dass wir lernen können.
Also jedenfalls macht das ganz deutlich für mich jetzt, wenn ich dir zuhöre, ja, einmal wie komplex das ist, ja, also allein im innerfamiliären Bereich, in diesem irren Konflikt, ja, mit so viel auch Manipulation und Stimmen und wer wie Recht hat und wie man eben sich zur Wehr setzen muss und was richtig und was falsch ist. Also das ist ja, und jetzt allein in so einer kleinen Familie, seid zu dritt, ja, und dann jetzt noch das Dorf mit ein paar mehr Leuten, wo eben auch ganz viel verschiedene Positionen und auch eine Mehrheit es ja gibt, ja, die in einer bestimmten Weise doch das Recht sich nimmt. Also ja, also zu sagen, wir müssen uns verteidigen, in Anführungsstrichelchen, und also nicht so jetzt, sagen wir mal, nach Frieden ruft und nach Waffenstillstand und all das. Ja, diese Stimmen sind ja nicht so laut. Dann, wenn man es weiter sieht, auch in der Sangha, also jetzt in Kreisen buddhistisch praktizierter oder auch vielleicht christlich praktizierender, jüdisch praktizierender und so weiter, sind ja da die ganzen Islam. Also das ist schon enorm, wenn ich mir das alleine, also mein Herz geht schon, fängt schon an zu bibbern sozusagen in der Vorstellung, was da alles, was das für ein Feld ist, in dem du jetzt unterwegs bist und lebst und wirkst und dich einbringst und versuchst sozusagen, wie machst du das, dass du da in dir dich verankern kannst? Also was ist so dein Anker in so einem Krisenzustand und bedrohlichen Zustand auch? Also lebensbedrohlichen Zustand.
Was ist Sicherheit? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Was schenkt mir Sicherheit? Und wo ist meine Heimat? Was ist wirklich meine Heimat? Weißt du? Das ist ja so die ganze Sicht dann eigentlich aufs Leben, die ganze Lebenssicht. Wenn ich dann an diesem Körper hängen würde oder daran in einer bestimmten Weise so und so zu leben, dann müsste ich ja ständig auch in Panik sein, weißt du? Also ich glaube, das ist ganz wichtig, eine geistliche Heimat zu haben. Ich denke, das ist das eine. Und das andere ist, an mir selbst zu arbeiten. Die eigene Arbeit, ich glaube, das kann...
Die innere Arbeit
zu machen. Also das heißt auch zu gucken, wo bin ich getriggert, was wird da wach, was ist ein Schmerz, den ich vielleicht bislang nicht so, so sehen oder fühlen wollte. Um eben nicht, weißt du, in diesen vielen Begegnungen mit, sag jetzt mal, Andersdenkenden reaktiv zu sein. Aus dem Wissen, einfach aus der Einsicht, dass es ja keine heilsamen Folgen hat. Einfach aus dieser Einsicht heraus. Mhm. Und sich für das Herz ja auch gar nicht schön anfühlt, weißt du, denn aus einer Begegnung rauszugehen, bumm, jetzt gibt es hier noch eine Wand, noch eine Mauer, bei mir zu, beim anderen zu, zwischen uns abgebrochen. Ich denke, das sind so die beiden so Praxen.
Ja.
Ne, immer wieder, also für mich also, ist es wirklich ganz häufiger, nicht unbedingt länger, aber häufiger innezuhalten und wirklich einfach in diese geistige Heimat zu gehen.
Ja, also es ist eine Frage, glaube ich, die uns alle, also die du uns da mitgibst, ne? Was ist eigentlich Sicherheit? Auch dieses, was ist Zugehörigkeit? Und ja, vielleicht auch als Suchbewegung, das auszuprobieren und zu gucken. Ich danke dir für dieses Gespräch, die Suchbewegung und dass du deine Erfahrungen mit uns teilst. Ganz großes Dankeschön, Susanne. Und ich wünsche dir und deiner Familie und der Sangha, mit der, in der du aktiv bist und wie dem gesamten Gebiet, also in Israel, Gaza, Westjordanland, dass da tatsächlich doch eines Tages und der nicht so weit in Ferne liegen sollte, Waffenstillstand sein wird, ja, und dass dann eine neue Art von Frieden entstehen darf, ja, wie auch immer.
Silvia, und ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Und was ich noch so allen wünsche, auch hier in Deutschland, dann gar nicht so zu vergleichen, denn ich glaube, Leiden in Leiden, und hier gibt es ja auch ganz viel Leiden, in jedem von uns gibt es ganz viel Leiden, und da diese ja, wenn ich irgendwie so ein bisschen Mut machen kann, weißt du, sich dem eigenen Schmerz so zu stellen, um so, der liegt da, wo wir getriggert sind von irgendwas. Weil das, glaube ich, so die Verantwortung ist, die jeder, egal ob er Palästinenser, jüdischer Israeli oder Deutscher ist, hat, zu sehen, wenn ich meine innere Arbeit mache, das ist der größte Friedensbeitrag, den ich leisten kann. Oder daraus nur kann ich einen Beitrag leisten, der zum Frieden führt.
Ja, okay, danke.
Das wünsche ich. Danke dir.